Hallo und willkommen zur 24. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Ich bin Tini und wie immer sitze ich in der Nähe von Kiel. Ich muss jetzt gerade mal mein Mikro richten. Das ist gerade nämlich umgekippt. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So, heute ist der 1. März 2014. Es ist neblig, die Sonne scheint. Wir haben gefühlte 6 Grad, also es ist echt Frühling. Und ich stoße hier gerade irgendwie immer mit dem Schreibtischstuhl an den Tisch. Sorry für die... für den komischen Start. Ich bin heute Morgen 4:45 aufgestanden. Nicht freiwillig, wie ihr euch denken könnt. Kind 1 wachte auf, hatte schlecht geträumt. Kind 2 schlief dann natürlich bis 7:20, als wir dann entschieden, das Geschrei, wenn sie nicht mit zum Bäcker und Brötchen holen darf, das wollen wir uns nicht antun. Und dann haben wir sie einfach geweckt. Wir sind so. Ja, also unsere Kinder werden eigentlich am Wochenende nicht geweckt. Es ergibt sich meistens, dass die beiden sowieso spätestens 6:30 dann bei uns auf der Matte stehen oder nach uns rufen. Das ist dann aber auch Schlafen. Also alles, was nach 5:20 oder 5:30 ist, das gilt schon fast als Ausschlafen, weil wir normalerweise 5:30 morgens jeden Tag hoch sind. Aber ja, ich habe jetzt meinen dritten Kaffee. Ich hatte echt gehofft, heute mal so bis 6:30 schlafen zu können. Also ich muss zwischendurch mal nach dem Kaffee greifen. Schluckgeräusche bitte ich vorab zu entschuldigen, genau wie Gekreische von unten. Es ist nämlich mittags, wie ihr daran erkennen könnt, dass ich die Sonne noch sehen kann hier oben aus meinem Hobbyzimmer. Und fangen wir erstmal an. Ich habe ein paar Notizen gemacht, was ich heute gerne machen möchte. Ich muss mal gucken, wie die Zeit hinkommt. Deswegen sage ich erstmal ein bisschen was an. Also klar kommt zuerst Housekeeping. Dann habe ich was zum Thema Stricken, zum Thema Nähen, zum Thema Spinnen, State of the Stash und aus der Hexenküche. Und wenn da noch Zeit ist, dann rede ich noch ein bisschen über, was ich gerade im Fernsehen sehe. Naja, beziehungsweise im Internet. Okay, fangen wir an. Housekeeping. Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für all die Kommentare zur letzten Sendung. Insbesondere zu den Erläuterungen über Autismus. Das habe ich total gerne gelesen, das finde ich total interessant. Ich lese ja auch immer noch Thinking in Pictures von Temple Grandin, den Film, den ihr in den Kommentaren in der Podcasting auf Deutsch Gruppe erwähnt habt, den habe ich nicht gesehen. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich den ja irgendwo mal ausgraben oder ich gucke mal, wenn er im Fernsehen kommt, dass ich mir den mal aufnehme. Der würde mich mal interessieren. Ich kann das Buch noch nicht abschließend beurteilen, weil ich es noch nicht durch habe. Das gefällt mir aber sehr gut, wenn ich abends nicht so müde wäre, dass ich höchstens 2 bis 3 bis 6 Seiten lesen könnte, dann hätte ich es wahrscheinlich auch schon durch. Aber insgesamt lese ich ja auch nun erst 3 Wochen an dem Buch. Das geht ja noch. Oder 4. Also sonst bin ich langsamer. Ich bin abends halt tot. Oder ich will halt handarbeiten. Und ich kann nicht lesen und stricken gleichzeitig. Da könnte ich dann nur glatt rechts oder so stricken. Ich bewundere Susanne vom Handgemacht-Podcast, dass sie es kann. Ich kann aber zum Beispiel zuhören und stricken und ich konnte in der Schule auch glattrechte Socken stricken und lesen. Aber da ich eigentlich momentan alles mit Muster stricke, naja, kommen wir nachher zu meinen Rebel Learnings-Projekten, habe ich da also nicht so die Erfahrung und meistens muss ich ja auch irgendwie auf die Kinder gucken oder fernhören. Ja. Also es hat mich auf jeden Fall total gefreut, dass das Buch bei euch so ein Interesse geweckt hat. Da dann hoffentlich in der nächsten Folge mehr zu. Dann wollte ich mich ganz herzlich bei Elke vom Stricksplin-Podcast auch nochmal hier offiziell bedanken. Sie hat mir nämlich ein Muster via Reverie von meiner Wunschliste geschickt. Und zwar Ecken und Kanten von Martina Behm. Das steht jetzt ganz hoch auf meiner Liste. Ich will da ein paar von meinen Wollmeiseresten verarbeitet. Ich habe gar nicht so viele Reste, habe ich festgestellt. Maggie Vienna, die will sich nämlich eine Wollmeisenreste-Decke schicken und da wollte ich ihr einen Teil oder will ich ihr einen Teil meiner Resteknolle schicken und ich habe eigentlich nur 2. Okay, ich habe noch eins mehr, aber da plane ich mit 2 weiteren Knollen ein Pulli draus. Da kann ich mir also noch von nichts trennen. Und nachdem ich dann für Maggie Vienna dann die 15 Gramm abgewickelt habe pro Knäuel, werde ich dann aus dem Rest dann Ecken und Kanten anschlagen. Und dann hat mir eine Zuhörerin eine Nachricht via Facebook geschrieben, dass sie mir etwas zukommen lassen wird. Aber da werde ich dann auch noch drüber berichten, wenn das Geschenk denn da ist. Aber ich sage schon mal hier an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Ich freue mich über Kommentare, Rückmeldungen. Da freue ich mich total drüber. Also wie die anderen ja auch schon mal sagen, dass man merkt dann, dass man nicht einfach in den luftleeren Raum reinspricht. Ja, das wäre es dann auch fürs Housekeeping. Ich muss mal gucken, wann ich das nächste Mal aufnehme. Die Kinder waren jetzt schon wieder ziemlich doll krank. Deswegen bin ich jetzt auch so ein paar Tage zu spät. Hatte eigentlich letzte Woche vor, aufzunehmen, aber da habe ich dann die Sachen von der Krankheit der Kinder nachgeholt. Und jetzt werden sie hoffentlich nächste Woche Mittwoch operiert und kriegen die Rachenmandeln raus. Also das sind die Polypen, also nicht die Halsmandeln, sondern die Rachenmandeln. Das ist das, was oben am Gaumen Richtung Nase sitzt. Und dann kriegen sie kleine Titanröhrchen ins Trommelfell eingesetzt, damit das Mittelohr besser belüftet wird. Und ich hoffe, dass die beiden dann nicht mehr so doll krank sind. Klar werden sie weiter krank sein. Das Immunsystem übt ja noch. Aber ich hoffe, dass es dann einfach nicht mehr immer bedeutet, Antibiotikum zu geben. Wir haben es auch schon ohne Antibiotika versucht. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch nicht so klasse, mein Kind also wochenlang mit Schmerzmitteln zuzudröhnen, weil Ohren Schmerzen sind die Hölle. Also was hier teilweise dann abgeht, das geht auf keine Kuhhaut. Ja, aber jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, also meine Handarbeit und was ich sonst noch treibe. Fangen wir mit dem Stricken an. Die Olympischen Spiele in Sotschi sind vorbei und ich habe es nicht geschafft oder habe auch ganz bewusst nicht geguckt. Ich denke, dass unsere Athleten wahrscheinlich alles gegeben haben, was sie konnten, aber aufgrund der Situation in Russland habe ich mich dieses Mal dem Zuschauen verweigert. Habe stattdessen halt im Rahmen von Team Yeti gestrickt. Ziska hat das Yarnbombing für Team Yeti ja super toll organisiert und zusammen mit ganz, ganz vielen anderen in Berlin aufgehängt und hat dankenswerterweise auch ganz viele Fotos bei Flickr hochgeladen. Warte mal, ich muss nochmal aufschreiben, dass ich das euch verlinke. Und auch im Yarnbombing-Thread in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe bei Reverie waren Bilder zu sehen und es ist einfach super genial gewesen, also so schön, klasse. Es ist relativ schnell wenig noch da gewesen. Auf der einen Seite ist das natürlich traurig, weil es dann nicht mehr so schön war. Auf der anderen Seite, wenn die Leute sich das abgemacht haben und mit nach Hause genommen haben, dann finde ich es auf der anderen Seite auch irgendwie ziemlich cool. Ich hoffe, dass das nicht irgendjemand irgendwas abgerissen hat, um es kaputt zu machen. Aber der Gedanke daran, dass vielleicht Leute dann die Krabben, die Yetis, die Herzen, die Decken einfach mit nach Hause nehmen und dann vielleicht auch nachdenken, das ist doch schon irgendwie cool. Ich habe natürlich gestrickt während der Lennox und ich habe mir bei Nicole C. Mendes einen Strang Regenbogenwolle färben lassen und der war so schön oder ist so schön und ich habe dann einfach ganz einfache Toe-Up-Socken gestrickt. Aus dem einfachen Grund, weil wenn man Sachen Toe-Up strickt, dann wird der Ringelverlauf bei einer Ferse nicht unterbrochen. Ansonsten hat man ja dann irgendwie einen kürzeren Ringel nachher bei den Spickelabnahmen und man muss dann gucken, wie das mit der Fersenwand aussieht und das wollte ich nicht. Und ich habe ganz gute Erfahrung da dann mit geringeltem Garn und Toe-Up-Socken gemacht und habe dazu, ich glaube, also Judy's Magic Cast-On benutze ich dann und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Maschen ich angeschlagen habe. Habe ich die überhaupt Toe-Up gestrickt? Gar nicht wahr. Ich habe die Top-Down gestrickt, sorry. Also ich habe die von oben runter gestrickt und bin mit 60 Maschen habe ich gehabt, weil ich relativ dicke Nadeln, also 2,5er genutzt habe. Normalerweise stricke ich ja meine Socken mit 2er Nadeln, aber irgendwie konnte ich die nicht finden auf die Schnelle und habe dann beschlossen, die mit 2,5er zu stricken und dafür dann nur 60 Maschen anzuschlagen. Habe dann so lang gestrickt, wie ich dachte, dass der Schaft sein sollte. Habe dann mit Restgarn über die Hälfte der Maschen, naja, jedenfalls theoretisch über die Hälfte der Maschen, einen Restefaden eingestrickt, habe die Maschen wieder zurück auf die linke Nadel genommen und bin dann einfach weiter mit den Ringeln weitergegangen. Das hat auch den Vorteil, dass man relativ zügig beide Socken stricken kann. Normalerweise habe ich das dann so gemacht, dass ich bis zur Spitze gestrickt habe und dann noch einfach nur eine zweite Spitze angeschlagen habe. Ich wollte aber, nachdem ich vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr, jetzt habe ich das nicht vorbereitet, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe bei der Nitti, habe ich eine Anleitung gesehen, die eine andere Ferse hat, eine Toe-Up-Ferse oder eine Afterthought-Heel, also eine nachträglich eingefügte Ferse, und die heißen, das Muster heißt Crystal Socklet. Das ist dann auch wirklich Toe-Up, also von den Zehen beginnt. Und die sind ein bisschen tiefer, also die Ferse ist ein bisschen tiefer und es wird nicht nur, die Abnahmen erfolgen an anderen Stellen. Das ist die Nitti Spring Summer 2012, also die Frühjahr-Sommer-Ausgabe der Nitti aus 2012. Die Ferse ist super bequem, also kann ich total empfehlen. Und da steht dann auch, wie weit, weit die wird, nämlich 2,66 Inches für meine Schuhgröße. Ich habe das dann so gemacht, dass ich mich auf den Lineal gestellt habe, habe dann 2,66 Inches in Zentimeter umgewandelt und habe das dann von meiner Fußlänge abgezogen. Und dann hatte ich ja sozusagen das Stück, das ich stricken muss, bis ich, also Ferse, Fuß, Unterseite und Zehe. Und ich habe dann ein anderes Paar Socken genommen und habe geguckt, wie so, wie lang das ist vom Beginn der Zehen bis zum großen Zeh. Und das habe ich dann abgezogen und dann wusste ich halt, wie lange ich gerade ausstricken muss, nachdem ich meinen Restefaden eingestrickt habe, bis ich die Spitzenabnahme beginnen musste. Das hat auch gut geklappt und die Socken passten richtig gut. Ich bin beim zweiten Socken irgendwie schon mal ein bisschen döschig gewesen und habe dann über 34 Maschen meinen Restefaden eingestrickt. Das ging aber. Ich habe dann die Ferse, da habe ich dann vorher schon Abnahmen gemacht, bevor man eigentlich anfangen soll. Weil eigentlich ist die Crystal-Ferse so, dass man erstmal eine bestimmte Anzahl von Runden glatt strickt, bevor man mit den Abnahmen beginnt. Und da habe ich dann einfach schon mal Abnahmen eingebaut. Ja, ich bin während der Revelonic Games leider ein bisschen ausgefallen. Also ich konnte irgendwie 3 Tage gar nicht stricken, weil mir der linke Arm ziemlich weh tat. Nachher tat auch der rechte Arm weh. Ich hatte ja zuerst gedacht, okay, vielleicht habe ich irgendwie so ein bisschen, wie heißt das, Tennisarm oder Mausarm. Ich habe nämlich an einem anderen Schreibtisch gesessen auf der Arbeit und da war nicht auf meine Höhe eingestellt. Und da das natürlich auch nur vertretungsweise war, wollte ich den jetzt auch nicht umstellen. Scheint aber irgendwie echt andere Gründe gehabt zu haben, weil nachher tat auch der rechte Arm weh. Ich weiß nicht, was es war. Es ist vorbei, Gott sei Dank. Und ich kann auch wieder stricken. Aber deswegen habe ich nicht so richtig viel geschafft. Die meine Socken wurden jetzt erst am 20. Februar fertig. Also ich habe irgendwie 13 Tage an einem Paar glattrechter Socken gestrickt. Das ist für mich relativ lang. Ja, eigentlich schaffe ich so, ich denke mal in einer Woche schaffe ich schon so ein paar glattrechte Socken eigentlich. Ja. Also, dann hatte ich aber noch ein bisschen Zeit und ich wollte auch noch irgendwas machen und irgendwie fiel mir ein, dass bei einer Strickfreundin die Geburt der Zwillinge am Montag nach der Schlussveranstaltung der Revelonic Games eingeleitet werden sollte. Und da wollte ich eigentlich auch noch was gestrickt haben für die Kleinen. Und das fiel mir dann wieder ein und mir fiel auch wieder ein, dass ich 2 Knäule in meinem Stash hatte von der langen Merino Seta. Das ist eine total schöne Wolle, also Merino Seide, aber in Bordeaux und so einem Jägergrün. Und das Bordeaux ist total meine Farbe, das Jägergrün so gar nicht. Ich habe die mal aus dem Tauschpaket bekommen, weil die sich so schön anfühlten. Und was macht man denn bitte mit 50 Gramm Sportweight? Also so richtig was konnte ich da nicht mit anfangen. Aber dann fiel mir ein, Mensch, für so eine kleine Jacke wäre das doch super. Und dann habe ich also die Lini von Justina Lorkowska angeschlagen. Das ist ein freies Muster bei Ravelry und habe dann innerhalb von 2 Tagen diese Jacke gestrickt. Und ich habe von der bordeauxfarbenen Merino-Seta irgendwie so gar nichts übrig gehabt. Naja, vielleicht so 60 Zentimeter oder so. Und von der dunkelgrünen oder von Jägergrün habe ich 30 Gramm verbraucht. Das war ganz gut, weil ich hatte da aus der Wolle habe ich schon mal das Bündchen für meinen Lane-Splitter gestrickt gehabt. Da hatte ich also auch jetzt nicht so viel Garn übrig. Die Jacke hat also das ist ein Raglan von oben und hat eine Passe, die habe ich in Streifen gestrickt. Die ist kraus-rechts gestrickt und der Körper ist dann glatt rechts gestrickt mit einer kraus-rechten Bordüre und einer kraus-rechten Knopfleiste. Die Knöpfe fehlen noch, die muss ich noch annähen. Die habe ich aber auch schon irgendwie hier im Stash. Und ich war total glücklich. Es ist eine super niedliche Jacke geworden. Ich habe das Garn komplett verbraucht. Ich habe dann nachher auch noch die Ärmel gestreift, weil ich nicht mehr genug von der bordeauxfarbenen Wolle übrig gehabt hätte. Und der Abschluss an den Ärmeln ist also auch einfarbig grün. Aber sie ist wirklich süß geworden. Sie ist relativ klein geworden, aber da die Mädels von meiner Strickfreundin knapp 2700 Gramm wiegen, also jedenfalls die größere von beiden, ist das überhaupt kein Problem. Ja, das habe ich dann auch noch gestrickt. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich überlegt hatte, noch kleine Frühchenmützen zu stricken. Das habe ich nicht mehr geschafft. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass diese Mützen echt gut ankommen. Die Kollegin von meinem Mann hat gerade ein Frühchen geboren und der Kleine hat bei Geburt nur 750 Gramm gewogen. Und falls ihr euch erinnern konntet, das Bild mit der Mandarine, das ich letztens gepostet hatte von der Frühchenmütze, die Mütze passt. Also die passt ihm. Und sie hat sich auch total gefreut, dass sie jetzt was Eigenes für ihren Sohn hat, der ja in seinem Brutkasten so keine Kleidung anhaben kann. Aber jetzt sieht er halt nicht mehr so nackig aus. Und ja, da hat sie sich echt gefreut. Wenn ihr also Zeit und Lust habt, solche Aktionen zu unterstützen, die Mützen kommen richtig gut an. Und ich habe mir auch vorgenommen, jetzt aus den Resten meiner Regenbogenwolle von Nicole, da werde ich auch Frühchenmützen stricken. Und ich weiß, dass zum Beispiel. Ich weiß, in Hamburg gibt es auf jeden Fall ein Krankenhaus, das die richtig gerne annimmt. Und ich müsste mal hier in Kiel an der Uni fragen und im Städtischen, ob die das auch annehmen würden. Ich bin aber noch nicht fertig. Ich habe noch mehr fertiggestellt. Ja, nachdem die Revelanic Games zu Ende waren. Und an dieser Stelle auch nochmal Dank an Team Yeti. Das hat richtig viel Spaß gemacht, all das zu sehen, was ihr da produziert habt. Da sind richtig schöne Sachen im Thread, in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe gezeigt worden. Und ich bin auch immer noch total verliebt in diese Schäfchenjacke, die eine von euch gestrickt hat. Also richtig super gut. Und ganz viele tolle Regenbogensachen, muss ich auch sagen. Das hat auch ein richtiges Lächeln auf mein Gesicht gezaubert. Ja, was habe ich denn noch fertig? Die Pomatumssocken von Cookie A aus der Nitty, die habe ich auch beim letzten Mal erwähnt. Die sind auch fertig. Die habe ich gestern Abend noch fertig bekommen, vernäht. Wieder 76 Gramm aus meinem Stash raus. Das habe ich ja schon mal gestrickt. Das ist so eine Art Fischschuppenmuster. Und die zweite Socke war echt total vertrackt. Hab gedacht, oh, die strickst du noch schön vor den Revelanic Games zu Ende und habe sie mit nach Dänemark genommen. Und wenn ihr meinen englischen Podcast hört, dann wisst ihr, dass ich irgendwie beim Anschlagen der Maschen total geträumt haben muss und einen ganzen Mustersatz zu wenig überm Bein hatte. Das ist mir dann aufgefallen, als ich die Ferse stricken wollte. Also habe ich den ganzen Schaft nochmal getrennt und hab den neu angeschlagen und habe in Dänemark auch, glaube ich, ein oder zwei Mustersätze sogar geschafft. Fand ich richtig gut. Aber man sollte abends nicht stricken, denn irgendwie fehlten mir nachher wieder Maschen, weil ich irgendwelche Umschläge nicht gemacht hatte. Also musste ich von diesen Mustersätzen auch noch wieder ein zurückrippeln. Dann habe ich den, was war denn dann noch? Also dann bis zur Ferse lief das dann ganz gut. Die habe ich dann hingekriegt. Aber am Fuß war dann wieder irgendwas falsch und dann musste ich wieder bestimmten 3 Zentimeter wieder ribbeln, bis ich das dann geschafft habe. Also ich habe ewig und 3 Tage für den zweiten Socken gebraucht. Und ich habe das ja schon, das Muster schon zweimal gestrickt. Und der erste Socken ging auch ganz ohne Probleme. Also ich habe keine Ahnung, was da nachher das Problem war. Ich hatte nachher auch irgendwie an der Fer an der auf der Fußunterseite eine Masche zu wenig, aber das war mir dann egal. Ich habe gedacht, das macht den Kohl dann auch nicht fett und habe das einfach so weiter gestrickt und habe dann bei den Abnahmen für den C eine Abnahme weniger gemacht in der ersten Reihe. Ja, und was mache ich denn jetzt aktuell? Und aktuell bin ich gerade dabei, eine Maschenprobe zu stricken. Ja, ich hab kein anderes Projekt, also nur diese Maschenprobe. Ich will mir einen Pullover aus dem Buch A Stitch in Time von Jane Waller und Susan. Ja. Susan Crawford heißt sie. Das ist eine Mustersammlung, die das mal früher gab, die Susan Crawford halt wieder ausgegraben hat und überarbeitet hat. Und da sind nur alte Strickmuster drin. Also die sind in den 20ern bis 50ern aufgelegt worden. Und die wurden dann in diesem Stitch in Time halt schon mal wie heißt das gleich? Also schon mal veröffentlicht wurden und die sind genau eins zu eins übernommen worden und geguckt worden, auf moderne Garne umgerechnet worden. Aber das ist alles ausgeschrieben. Also da sind keine Charts. Und das Muster, das ich strecken will, das heißt It Cannot Fail to Please. Und ist schon seit ewig unten Keks in meiner Queue. Ich muss mal gucken, ob ich das da sehen kann, wann ich das gequeued habe. Habe ich das überhaupt? Doch, da. 15. August 2013. Aber angucken tue ich mir das jetzt schon seit 2008 oder 2009, wann auch immer ich das Buch gekauft habe. Und das ist ein Blattmotiv und es wird eigentlich von unten in Teilen hochgestrickt. Und ja, alleine das Rückenteil bis zu den Armausschnitten ist eine Seite ausgeschrieben. Der Mustersatz für 24 Reihen. Da habe ich mich also hingesetzt und habe dann erstmal die Strickschrift geschrieben und habe dann festgestellt, das handelt sich, wenn ich das nicht falsch gemacht habe, um einen über 18 Maschen gehenden Mustersatz. Also nicht wirklich breit. Und jetzt habe ich mal ausgerechnet, für die kleinste Größe müsste man diesen Mustersatz, glaube ich, 14 Mal anschlagen. Es wäre doch viel einfacher gewesen, so einen Char dahin zu machen und sagen, schlage x Maschen an und stricke die Strickschrift 14 Mal. Ja, kann man machen. Muss man scheinbar nicht. Ja, ich werde euch berichten, wie es weitergeht. Ich finde so ein Chart immer viel einfacher. Ich weiß, dass es Leute gibt, die mit Charts nicht arbeiten mögen. Das ist auch legitim. Da hat jeder auch seine Präferenzen. Ich finde ausgeschriebene Strickschriften einfach grottig. Ja. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich verhaspel mich dann. Mir fällt es einfacher, das Muster zu sehen und dann einfach loszustricken. Und das werde ich noch tun. Das Garn, das ich benutzen will, das habe ich mal, ich glaube 2012, in einer Kieler Wollwerkstatt gekauft. Das hatte kein Label. Ich weiß also nicht, wie viel Garn ich habe. Das Gute ist aber bei It Cannot Fail to Please, das Ding hat kurze Arme. Da habe ich die Chance, dass es dann doch reicht. Und Dörte meinte, das wäre irgendwie eine Wolle-Bambus-Mischung. Schauen wir mal. So, ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Und mehr habe ich zum Thema Nähen auch nicht. Dann schiebe ich jetzt mal State of the Stash ein. Und in dem Fall meine ich jetzt eher den Wollstash. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viele Meter ich in meinem Stoffstapel habe. Also ich habe in Dänemark in Aarhus habe ich Stoff gekauft. Deswegen, da komme ich nachher nochmal zu. Okay, ich habe mir jetzt ich habe mich bei knitmeter.com angemeldet und habe mir jetzt für die Blogs, die ich habe, diesen Knitmeter-Widget habe ich mir da eingefügt. Also ihr könnt jetzt immer im Shownotes-Blog sehen, wie viele Meter ich gestrickt habe. Und ich habe, tada, dieses Jahr 1019 Meter bis jetzt gestrickt. Also ich finde das ziemlich cool, wenn das so weitergeht. Ja, da mache ich mir gar nicht aus, dann schaffe ich die 6 Kilometer dieses Jahr. Naja, ich glaube das nicht. Sommer kommt ja auch und dann stricke ich bekanntlich einmal, Maßen irgendwie weniger. Außer das Wetter ist schlecht und das wollen wir ja nicht. Und mein Stash ist aber nur um 787,4 Meter geschrumpft. Was ich aber auch schon ziemlich cool finde, weil ich ja dieses Jahr das Garn von Nicole gekauft habe für die Revelanix. Das bedauere ich auch nicht, das finde ich auch immer noch richtig cool. Es hat sich gelohnt. Ich habe während der Revelanix ja eigentlich vorgehabt, auch noch einen meiner Pullover zu ribbeln. Das habe ich nachher nicht mehr geschafft. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen... Ja, ich möchte eigentlich diese Meter nicht wieder dem Stash zufügen und dann wieder einen Zuwachs haben. Also habe ich mir vorgenommen, ich guck mal, wie viele Meter das waren bei dem Whenever Tiles of Ribbing war das ja, den ich aufribbeln möchte. Und das sind 1308 Meter. Also habe ich mir vorgenommen, wenn ich die 1308 Meter erreiche beim Stash-Abbau, dann werde ich den Pulli ribbeln. Dann komme ich nämlich auf Null. Und das kann ich, glaube ich, mit mir eher vereinbaren. Ja. 2 mm Nadel. Ja. Okay. Dann kommen wir zum Nähen. Ich habe hier zu Hause habe ich nicht wirklich viel genäht. Ich habe ein zweites Wasserfall-Ausschnitt-T-Shirt nach dem Muster Date Night Drape Top von Maria Denmark. Das ist von meiner Freundin Maria aus Dänemark zugeschnitten aus einem Viskose-Jersey. Und solltet ihr meinen persönlichen Blog lesen, dann habt ihr gelesen, ich habe ja eine Box of Shame. Also ich habe ja gedacht, ich habe all meinen ganzen Stash in meinem Schrank, beziehungsweise in dem einen Regal. Nee, habe ich nicht. Ich hatte mir ja vor Weihnachten vorgenommen, bevor wir umgezogen sind hier hoch, hatte ich ja Stoffe in eine Kiste gepackt und die sind nicht mehr zu meinen Eltern gegangen und das wollte ich ja alles fertig machen, bevor wir hier hochziehen. Das hat nicht geklappt. Also ich habe jetzt die Kiste wiedergefunden. Ich hatte die total verdrängt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich nämlich von dem Stoff, den ich für den Körper genutzt habe, irgendwie nicht genug hatte für Ärmel. Und ich hätte gerne was Langärmeliges. Und mir fiel aber, also der Stoff, den ich für den Körper nutze, ist so ein rosaner mit floralem weißen Muster aufgedruckt. Beziehungsweise das Rosa ist aufgedruckt und das Weiß ist freigelassen. Und ich war der festen Überzeugung, ich habe noch Viskose Jersey in meinen Tiefen meines Stashes versteckt in Weiß. Und das hätte ja gut geklappt. Also habe ich mir den gesucht und ich habe den im Schrank nicht gefunden und im Regalboden war er nicht. Und dann fiel mir diese Kiste wieder ein. Ja, da war natürlich auch gleich drinne und ich habe dann also beherzt zugeschnitten, indem ich den Ärmel mitten auf dem Stoff platziert habe. Damit habe ich, glaube ich, bestimmt 40 cm Stoff verschenkt oder so. Aber ganz ehrlich, was mache ich denn aus 40 cm weißem Viskose-Jersey noch? Also gar nichts. Deswegen, so hatte ich wenigstens einen Grund, den wegzuschmeißen, weil so mit so kleinen Stücken, da kann ich wirklich nichts machen und ich häkle auch nicht mit Stoffresten und jetzt ist er weg und aufgebraucht und ungefähr 3 mm weniger in dieser Kiste. Ich hoffe, dass ich das bald nähen kann, weil ich habe es noch nicht genäht. Also ein Ärmel ist drinne, ein Ärmel liegt neben mir. Den hatte ich eigentlich vor, während des Podcastens einzustecken. Das habe ich nicht gemacht, wie man merkt. Und das wird also als nächstes. Aber ich habe ganz viel in Aarhus genäht. Also angepasst, heißt das. Ich habe mir ja vorgenommen, einen Jeans zu nähen. Ich habe nämlich hier noch so ein dunkelbraunen Jeansstoff. Also warum ich dunkelbraunen Jeansstoff habe, weiß ich einfach nicht. Das ist, da muss ich an Stoffkaufamnesie leiden. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Das kommt vielleicht auch noch aus der Zeit, in der mein Mann und ich auf Live-Rollenspiele gegangen sind und er dann irgendwie was Dunkles haben wollte. Und Live-Rollenspiel hat ja nichts mit Reenactment zu tun. Also da darf man dann auch mal Sachen nehmen, die nicht wirklich authentisch sind und so. Also Baumwolle geht und ein Twill geht auch. Und ja, es bin ich nicht so gekommen. Hat sich nicht ergeben. Er hat halt immer eine Lederhose angehabt. Das geht doch auch. Ja, also habe ich mir aus den Tiefen meiner Vorräte ein Schnittmuster geschnappt. Und das Schnittmuster ist von Quicksow. Das kann ich leider nicht verlinken, weil es von 1973 ist. Und ich habe es, glaube ich, 2000... wann waren wir in den USA? 11? Nee, da waren die Mädels ja schon da. 9? 2009 habe ich das, glaube ich, von meiner Freundin Annika aus den USA geschenkt bekommen, als wir sie da besucht haben. Und das war also das erste Muster, was ich begonnen habe anzupassen. Und ich hatte mir auch vorgenommen, das da nicht aus dem Jeansstoff zu nähen, weil wenn ich mir eine Jeans nähe, dann will ich natürlich auch diese Kappnähte machen oder beziehungsweise falsche Kappnähte und die dann von oben absteppen mit dickerem Garn. Und das war mir zu viel Arbeit. Also habe ich mir aus dem Regal einen Rest unserer Schlafzimmergardine gezogen, weil ich natürlich auch die Reste unserer Schlafzimmergardine unbedingt aufbewahren musste. Ja, ich weiß nicht wieso. Ich gebe es zu, ich weiß nicht wieso. Weil unsere Gardinen hängen und ich glaube auch nicht, dass ich mit 2 Metern nochmal für unser gesamtes Schlafzimmer nochmal weitere Gardinen nähen würde. Da bräuchte ich ja eh mehr. Und selbst wenn unsere Katzen jetzt in einem Anfall von Wahnsinn die Gardinen zerfetzen würden, was sie ja noch nie getan haben, weil sie noch nie in den Gardinen hingen, würde ich mir heute wahrscheinlich anderen Stoff kaufen. Ja, den habe ich also mitgenommen und habe mir da dann den, habe mich dem perfekten Schnittmuster angenähert. Also zuerst hat Maria die Form meiner Schrittnaht abgenommen mit einem biegsamen Lineal. Man muss sich ja vorstellen, Menschen sind nicht alle gleich geformt. Habe ich jetzt einen hohen oder einen tiefen Schritt? Also die Form meiner Schrittnaht weicht deutlich von der Form der Schrittnaht von Quicksow ab. Da habe ich also ordentlich was abgesäbelt und an der Seite dann mehr Stoff rangegeben, weil man muss sich das so als negativen Raum vorstellen. Man denkt ja immer, Mensch, wenn man ein bisschen mehr Gesäß hat, dann muss man mehr Stoff zugeben. Ja, muss man auch. Aber da muss ja irgendwo rein. Also muss ja erstmal irgendwo eine größere Lücke sein. Und das ist in dem Fall an der Schrittnaht. Und das gleicht sich dann durch die Seitennähte nachher wieder aus. Ich verlinke euch da ein Tutorial, ein Bilder-Tutorial von Maria. Das ist auf Englisch. Aber die Bilder sprechen relativ gut für sich. Und dann hat unsere Lehrerin also das Schnittmuster angepasst und ich musste gar nicht so viel ändern, dachte ich. Also wir haben dann noch ein bisschen an den Seitennähten ausgelassen und ich brauchte hinten noch ein extra... Also unterhalb des Sattels, so eine Jeans hat ja eigentlich immer hinten einen Sattel, brauche ich noch einen Abnäher. Der verschwindet aber dann unter der dann zu platzierenden Tasche, also den sieht man nicht. Und ich habe die Schrittnaht immer weiter nochmal gesenkt und immer nochmal weiter gesenkt. Also ich habe das bestimmt 4 oder 5 Mal gemacht. Müsste jetzt eigentlich auch noch weitermachen, weil so eine Jeans, die muss relativ eng im Schritt sitzen, weil der Stoff nachher nachgibt. Ha, ich habe echt viel gelernt. Ich habe die Jeans noch nicht fertig. Also sie war dann oben, das ist ein Muster von 1973. Das sitzt also in einer Taille und das wollte ich nicht. Also ich mag zwar keine super hüftigen Jeans, also ich muss es aber nicht haben, dass es mir, wenn ich sitze, an meinem Brustkorb scheuert. Das muss ich, also da muss ich dann den Sattel nämlich jetzt nochmal neu zeichnen und oben was, weil einfach oben was abschneiden geht nicht, dann habe ich nämlich keinen Sattel mehr und das sieht dann auch irgendwie ziemlich beknackt aus. Da hatte ich jetzt noch keine Lust zu. Wie gesagt, kinderkrank, Schlafmangel, das ist dann auch keine gute Idee. Dann muss ich irgendwas nähen, wo ich nicht viel drüber nachdenken muss. Und dann waren ja auch die Rebel Landing Games. Und dann bin ich angefangen, ein Kleid, ich glaube 1960 war das. 59? Also alt. Ein altes HP-Kleid. Das sieht total nach Mad Men aus. Und das hat eine sehr interessante Konstruktion. Das ist nämlich, das hat so eine Mittelpaneele. Das kann ich schwer beschreiben. Wenn ich dann irgendwann dazu komme, dann scanne ich mal die Hülle. Ich hatte Glück. Alle A war es meine Größe. Und B waren alle Schnittmusterteile da. Das ist ja bei einem Schnittmuster von 1900, schieß mich tot, auch nicht unbedingt der Fall. Da hätte ich dann improvisieren müssen. Aber da bin ich jetzt auch erst beim Nestle-Modell dabei und ich werde weiter berichten. Der Kurs hat super viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen ein Wochenende ganz für mich zu haben und zu nähen zu können den halben Tag. Und wir waren vorher halt auch noch, bevor der Kurs begann, in einem Stoffladen. Und da habe ich mir einen ganz niedlichen Jersey geholt in Rot mit weißen Herzen. Jetzt ist er rot mit rosa Herzen. Ich habe ihn nämlich gewaschen. Ja, gut, ich habe es getan. Ich trage ihn trotzdem. Ich mag auch rot mit rosa Herzen tragen. Und da werde ich meinen Standardschnitt, das Birgitte Basic Tee, wieder nehmen. Ich werde mal gucken, ob ich diesmal eine kleine Anpassung auf meine Körbchengröße mache. Ich muss mir die anderen nochmal vorholen, die ich mir genäht habe, und mal gucken. Das ist ja auch nicht weiter schwer. Das haben auch ganz viele wieder in dem Kurs gemacht. Ich kann die Bücher Fit for Real People und Pants for Real People auch wirklich empfehlen. Ich finde es für mich ein bisschen schwer, alleine das zu sehen, wo ich ändern muss. Aber viele Sachen sind ja auch einfach Standardänderungen. Und im Zweifelsfall mache ich halt nochmal ein Nesselmuster und dann habe ich aber nachher dann, da kann ich genau sehen, was denn da ist. Aber viele Änderungen weiß ich einfach. Ich habe einfach wie heißt das auf Deutsch? Sway back. Also ich habe ein bisschen Hohlkreuz. Und da muss ich dann die Schnittmuster eh alle drauf anpassen. Und ich habe einen runden oberen Rücken. Das kann ich so also standardmäßig gleich immer machen, hat auch unsere Lehrerin gesagt. Und ich fand es auch einfach echt schön, einfach mal nur ich zu sein. Nicht Mutter zu sein. Einfach entscheiden zu können, was ich wann mache. Ohne auf jemanden Rücksicht zu nehmen. So, das ist mein eines Wochenende, was ich im Jahr habe. Und da zehre ich dann auch echt lange von. Vor allen Dingen jetzt, wo die Mädels wieder krank waren. Das war ganz gut, vorher einmal ein bisschen Kraft zu tanken und die Seele baumeln zu lassen. Und ich finde es schön, auch mal keine Verantwortung für irgendwas übernehmen zu müssen, muss ich sagen. So sehr ich meine Kinder liebe, das vermisse ich dann schon, dieses einfach mal tun und lassen können, was ich will. Auf niemanden Rücksicht nehmen müssen, aber diejenigen von euch, die jemanden zu betreuen haben, sei es Kinder, sei es Freunde, sei es Verwandte, die vielleicht pflegebedürftig sind, die wissen, was ich meine. Ja, ich habe seit dem letzten Podcast, glaube ich, nicht gesponnen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich war. Also ich habe von den beiden Kammzügen Frühlingswiese von Kreativ mit Wolle habe ich den ersten fertig. Und beim zweiten habe ich wenigstens die Fasern schon mal aufgelockert. Hindernis am Weiterspinnen war Zeit und dass das wieder mit Gelb anfängt. Also Gelb ist so überhaupt nicht meine Farbe. Das sieht wahrscheinlich nachher im Garn nicht schlecht aus und ich überlege auch schon, was ich stricken werde, damit das Gelb auch nicht in der Nähe meines Gesichtes ist, weil wenn ich Gelb trage, sehe ich aus wie Magen-Darm-krank. Ich habe kein Gelb in meiner Farbpalette. Also ich bin Winter-Sommermischtyp und ich habe auch dieses Sommer-Zitronengelb, das habe ich alles nicht. Gelb sieht bei mir ganz schlimm aus. Aber ich dachte an irgendwie an so ein halbe rundes Tuch und das Gelb dann unten so als Abschluss. Oder ich befärbe das Garn an der Stelle, das kann ich natürlich auch machen. Ja, das war's von meinen Handarbeiten. Dann kommen wir aus der Hexenküche. Und aus der Hexenküche, da kann ich mal diesmal nicht übers Brotbacken berichten, aber ich habe sowas Ähnliches gemacht. Wir waren in Aarhus nämlich super lecker abends essen den einen Tag in einem Restaurant, das heißt Trudenfuß. Ich glaube, Trudenfuß hieß es. Und habe dann einen vegetarischen Burger gegessen und der war ultra lecker und der machte echt Hunger auf mehr. Vor allen Dingen hatten die so eine super leckere, selbst hausgemachte Zwiebelsoße mit karamellisierten Zwiebeln und sowas wollte ich halt auch machen. Da habe ich mich mal im Internet auf die Suche nach Rezepten begeben und habe also auch eine richtig leckere Zwiebelsoße gefunden bei chefkoch.de. Die heißt Zwiebelchen. Da werden also Zwiebeln klein gehackt und mit Fett, erstmal im Fett gekocht und dann nachher mit Essig aufgegossen und Zucker und das wird dann nochmal gekocht, bis das alles also eine wunderbare, cremig, stückige, schlonzige Angelegenheit ist. Ich habe dann auch gleich rote Zwiebeln genommen, weil die das in Dänemark auch so gemacht hatten und die Farbe einfach genial dadurch wird. Und ich habe in Ermangelung von nur Rotweinessig, habe ich Rotwein und Himbeeressig da reingekippt. Oh Gott, göttlich, lecker. Selbst meine Kinder lieben diese Soße. Sie ist nicht vegan, da ist Butter drin, aber sicherlich kann man das auch ganz einfach veganisieren, indem man das durch Pflanzenfett ersetzt. Also Links kommen überall in die Shownotes. Und dann habe ich also selbst Hamburger Brötchen gebacken, nach dem Rezept aus dem Brotbackforum. Und die kamen bei meiner Familie auch richtig gut an. Das war auch nicht schwer. Ich hätte sie nur viel platter drücken müssen, also sie waren recht hoch. Und weil sie waren schön weich und wattig, so wie man sich das vorstellt. Und eine Portion reichte für 14 Brötchen. Sprich, wir hätten eigentlich sieben eingefroren, aber die ältere Tochter wollte dann nachmittags unbedingt noch eins von diesen Brötchen essen, ohne alles, und hat es dann natürlich auch dürfen. Und jetzt haben wir noch sechs Brötchen eingefroren. Und was habe ich mir also da drauf gemacht? Weil ich ja nun kein Fleisch esse, habe ich Linsenburger gemacht. Und da habe ich also auch im Internet ein Rezept gefunden bei einem Blog, der heißt Hamburg kocht. Und habe dann also aus Linsen, ich habe Berglinsen genommen, weil ich die Padina-Linsen waren das, glaube ich, nicht gefunden habe bei uns am Naturkostladen, aber von der Kochzeit hatten diese Berglinsen also auch die gleiche Kochzeit und habe dann diese Linsenfrikadellen oder Linsenbratlinge gemacht. Also ich weiß, dass es momentan total im Trend liegt, Patties und Buns zu sagen. Aber da ich ja schon so viel auf Englisch rede, wenn es ums Stricken geht, habe ich mich dann dazu entschlossen, doch lieber Brötchen und Buletten oder Frikadellen oder Bratlinge zu sagen. Die Kinder und der Mann haben Rindfleisch, Frikadellen daraus bekommen. Wir haben ja dieses Jahr wieder, oder letztes Jahr eine Lieferung gekriegt von unserem Landwirt und die waren auch so schwerst begeistert. Dann kam also auf dieses Brötchen, das ja dann noch warm war, habe ich Salat gelegt. Dann die, gar nicht, weil ich habe erstmal Ketchup drauf gemacht. Salat. Ketchup habe ich nicht selber gemacht. Ich hätte auch noch selbstgemachten Ketchup gehabt, fällt mir ein. Die Frikadelle, beziehungsweise bei mir den Bratling. Dann kam da die Zwiebelsoße drauf. Dann hab ich Hotdog-Gurken-Salat gekauft. Dann nochmal den Deckel da drauf. Und oh, lecker, lecker. Ihr glaubt das nicht. Ich habe da dann auch gleich zwei Stück von gegessen, weil die so lecker waren. Und dann war ich aber auch irgendwie pappsatt und hatte stundenlang auch keinen Hunger mehr. Aber wir waren uns alle einig, das machen wir auf jeden Fall wieder. Man muss die Brötchen ja nicht selber backen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Die Soße kann man gut vorbereiten. Da werde ich dieses Jahr zu Weihnachten sicherlich auch einige Portionen machen, weil wenn man die dann in diese Twist-Off-Gläser oder ja diese oder alte Marmeladengläser tut und die dann auf den Kopf stellt, dann bildet sich dann Vakuum und dann hält sich das auch für einige Monate. Also kann ich das auch gut vorbereiten und im Sommer für die Grillzeit werde ich das sicherlich auch machen. Die Soße empfiehlt sich auch auf Käsebrötchen. War gut, war richtig gut. Ja, und das war es dann auch. Und ich sehe auch gerade, ich habe noch ein bisschen Zeit. Also kann ich euch auch noch einen kleinen Fernsehtipp geben oder Internettipp. Bei der BBC läuft gerade wieder The Great British Sewing Bee. Also wenn ihr euch fürs Nähen interessiert, das ist so eine in Anführungsstrichen Reality-Sendung. Also es ist ein Wettkampf, bei dem es ums Nähen geht. Und da gibt es dann zwei Juroren. Und die sind aber nicht irgendwie unter der Gürtellinie, sondern wenn die kritisieren, dann halt das Kleidungsstück, so nach dem Motto. Ja, die Muster, die kommen hier aber nicht genau übereinander. Und wenn die Aufgabe war, also einen Rock zu machen und einen gemusterten Stoff zu benutzen, dann war das halt schon wichtig, dass das Muster dann da irgendwo passt. Läuft derzeit natürlich irgendwie nur bei der BBC. Ich glaube, es gibt es mittlerweile auch schon bei YouTube. Ich habe mir aber so ein kleines Add-on für Firefox runtergeladen. Das heißt Hola, Hloa. Und das verschleiert eure IP-Adresse. Also gaukelt dann dem Programm wie dem iPlayer bei BBC vor, dass ihr aus dem Vereinigten Königreich kommt. Und dann könnt ihr das auch da direkt auf der Seite gucken. Und weil ich gerade schon wieder bei der BBC war, irgendwie beim Suchen bei YouTube, ob die Folge dann schon online ist, bin ich über eine Sendung gestoßen, die hieß The Victorian Farm. Und da sind drei, ach, wie nennt man das denn? Also ich glaube schon, dass sie Archäologen sind. Oder auf jeden Fall Geschichtsnerds oder professionell haben die was mit Geschichte zu tun, übernehmen halt eine Farm, wie sie in der viktorianischen Zeit war. Angeblich wohnen die da drauf, aber das bezweifle ich. Also, dass sie das ganze Jahr da drauf sind, aber sie zeigen halt, wie das Leben auf so einer Farm zu Königin Victorias Zeiten war. Die haben natürlich alle Maschinen, die damals irgendwie die neuesten Erfindungen waren, die nutzen sie. Also, das ist ein bisschen unrealistisch. Aber ich finde es interessant zu sehen, welche Hilfsmittel damals dann da waren. Was gegessen wurde, zeigen sie. Man bekommt einen Mini-Mini-Mini-Einblick in die Zeit. Nicht wirklich realistisch, weil was jetzt passiert wäre, wenn die krank geworden wären und wann dann wirklich die Ernte missraten war, das wird natürlich nicht gezeigt. Und auch nicht, dass sie vielleicht hungern mussten, wenn kein Essen da war. Ja, es waren sicherlich härter die Zeiten als jetzt in dieser Serie dargestellt. Macht trotzdem Spaß. Die drei Protagonisten sind gut zu verstehen und auch irgendwie ziemlich sympathisch. Also ich finde sie ziemlich sympathisch. Ich fand ziemlich cool, wie die Ruth, die Frau von den dreien, also es sind zwei Männer, eine Frau, wie sie Käse gemacht hat. Das war interessant zu sehen. Sie hat nämlich erst das Lab selber aus dem Magen einer Kuh hergestellt. Dann gibt es auch so eine Sülze aus Schweinekopf und ja, gerade sowas und wie dann gebaut wurde, zum Beispiel als Isolierung in den Schweinestall, weil Schweine das von unten nicht kalt haben mögen, wurden halt Glasflaschen verwendet früher. Da wurde gezeigt, wie ein Holzrad einen Metallbeschlag bekommt und ja, ich fand das alles sehr interessant zu sehen, auch so alte Handwerkstechniken, dass Leute, die wirklich noch ausüben können und zu versuchen, die da ein bisschen mit zu bewahren und vielleicht populärer zu machen, ist ja auch gar nicht schlecht. Wenn ihr Interesse habt, dann guckt euch das einfach an. Letztes Jahr habe ich dann schon mal von den gleichen dreien Wartime Farm gesehen. Das ist dann eine Farm, die bewirtschaftet wurde wie zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs mit Propaganda und McDoNement und alles, was dazugehörte und Rationierung. Und da wurde dann auch gezeigt, so wie das Brot sich verändert hat im Laufe der Zeit, obwohl Brot in England nicht rationiert wurde. Sie haben aber auch gezeigt, was in Deutschland für Brot gegessen wurde und was die Leute da reingemacht haben, von Holzspäne über Grassaat. Ja, das war auch super spannend. Ich mag aber auch solche Sachen. Ich gucke auch gerne Terra X. Ich weiß, dass das Geschichte für Leid ist und aber sowas kann ich gut mal haben. Ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich will jetzt gleich mit den Kindern raus. Ich freue mich über Kommentare in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Da findet ihr den Thread Zwillingsnadel. Oder ihr schreibt mir eine PM. Ihr erreicht mich als Teenie bei Ravelry. Der Blog mit den Shownotes, die irgendwann folgen werden, ist unter zwillingsnadelpodcast.blogspot.com. Und das war's, glaube ich. Ich wünsche euch eine ganz tolle handwerkliche Zeit, was auch immer ihr gerne machen mögt, und bleibt gesund. Tschüss!